Hier ist Gesund und bunter, der Podcast aus dem Gesundheitsamt Dortmund mit Jennifer Beck und Katharina Rodolfi.
Der sozialpsychiatrische Dienst bietet Menschen mit einer psychischen oder Suchterkrankung und deren Angehörigen Beratung, Hilfe und Begleitung an. Hinter den Menschen mit einer psychischen oder Suchterkrankung stehen meist auch die Angehörigen, die auch von den Folgen der Erkrankung mehr oder weniger betroffen sind und darunter leiden können. Und heute möchten wir deshalb speziell die Aufgabe der Angehörigenarbeit aus dem sozialpsychiatrischen Dienst in den Blick nehmen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und guten Tag Ralf Bisping, Raphael Duda und André Elchle. Schön, dass ihr heute unsere Gäste seid. Mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Ralf Bisping, ich bin seit 1990 Sozialarbeiter im Sozialpsychiatrischen Dienst und arbeite momentan in dem Bereich des mobilmedizinischen Dienstes mit nicht krankenversicherten obdachlosen Menschen.
Mein Name ist André Elchlepp. Ich arbeite seit 2018 beim Sozialpsychiatrischen Dienst und bin da Mitglied eines Teams, das sich um Menschen kümmert, die eine Alkoholabhängigkeit haben. Und dann versuchen wir da im Rahmen der Suchthilfe bestmögliche Arbeit zu leisten.
Mein Name ist Raphael Duda. Ich bin Suchtherapeut und bin quasi direkter Kollege vom André.
Vielen Dank.
Wir hatten schon mal eine Folge aufgenommen mit der Katrin Lux vom Sozialpsychiatrischen Dienst und die hatte uns viel darüber berichtet, wie der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet und auch über die Belastungen, denen psychisch kranke Menschen, aber auch deren Angehörigen ausgesetzt sind. Und im Sozialpsychiatrischen Dienst sind dann verschiedene Angehörigengruppen gebildet worden. Wollt ihr uns vielleicht da mal ein bisschen was zu erzählen?
Die Angehörigen haben natürlich ein sehr großes Kreuz zu tragen. Und aus diesem Grund bin ich damals auf die Idee gekommen, eine Angehörigengruppe für Angehörige von psychisch kranken Menschen zu entwickeln. Das war 1991 und seitdem läuft diese Gruppe regelmäßig mit bestimmten Unterbrechungen, wie zum Beispiel durch die Corona-Zeit.
Genau, bei uns im Alkoholbereich, da ist es so, dass wir eine Gruppe installiert haben, die noch gar nicht so lange existiert. Ungefähr 1,5 bis 2 Jahre sind das jetzt. Und der Auslöser war der, dass halt eben Angehörige, die ihre suchterkrankten Angehörigen melden, selber hoffnungslos überfordert sind teilweise mit der Gesamtsituation. Es gibt auch Angebote seitens der Caritas oder Diakonie. Aber bei der Vermittlung zu diesen Anbietern sind die Menschen halt eben auch auf der Strecke geblieben und dort gar nicht angekommen. Und das war für uns der Grund zu sagen, okay, dann machen wir eine eigene Angehörigengruppe, wenn wir die Menschen schon direkt im Kontakt haben, dass wir dann auch gleich das Angebot schaffen und entsprechend helfen können.
Es gibt eine Angehörigengruppe für psychisch kranke Menschen und eine Angehörigengruppe für suchterkrankte Menschen.
Das ist richtig, wobei man noch unterscheiden muss bei der Angehörigengruppe für suchterkrankte Menschen. Da geht es um Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit oder mit einer Tablettenabhängigkeit. Angehörige, die jemanden haben, der von illegalen Suchtmitteln abhängig ist, der müsste sich dann eine andere Angehörigengruppe suchen. Aber da würden wir auch helfen, entsprechend das zu koordinieren.
Und wer besucht die Angehörigengruppe? Sind das auch alle möglichen
Gruppen? Das sind teilweise Ehepartner, das sind Enkel. Haben wir auch schon gehabt. Dann sind es aber auch enge Freunde, die sich aus der Schulzeit schon kennen und mittlerweile vielleicht eine 30-jährige Freundschaft haben. Geschwister habe ich auch schon gehabt. Und ja, dann gibt es halt eben eine enge Verbundenheit zwischen diesen Menschen und somit auch ein Pflichtgefühl, was aber eigentlich gar nicht unbedingt sein muss. Und das ist genau das, worum es dann dabei geht, denjenigen halt eben dazu bestärken, sich selber auch mehr zu sehen und seine eigenen Bedürfnisse auch ruhig mal wieder in den Fokus zu setzen, sodass er halt eben auch weiter funktional ist und nicht selber erkrankt.
Mhm. Es ist wirklich ein großer Querschnitt. Also es kommen auch Kinder, es kommen Angehörige, die für ihre Kinder kommen, also Eltern, Ehepartner, Lebensgefährten. Wir hatten auch schon mal Nachbarn da, die sich aber sehr um diesen Mann gekümmert haben und so im Endeffekt die Rolle eines Angehörigen übernommen haben.
Was sind denn das für Belastungen, denen die Angehörigen in besonderem Maße so ausgesetzt sind?
Also großes Problem ist immer, dass die Angehörigen das Gefühl haben, ob sie eine Schuld mit haben. Gerade wenn es um die Kinder geht, die krank sind oder auch um Partner sind, ob sie was falsch gemacht haben. Ein großes Thema ist allerdings auch immer, wie kann ich mich in dem Umfeld, wenn man Angehöriger zum Beispiel in Behandlung ist, durchsetzen. Es ist immer die gleichen Klagen, irgendwie im Krankenhaus kriege ich keine Auskunft. Mein Mann oder meine Frau haben einen gesetzlichen Betreuer, aber der meldet sich auch nicht. Und ganz oft ist das Problem, den Angehörigen dann auch nahezubringen, dass es natürlich immer so Schweigepflichten noch gibt, dass sie dann teilweise nicht miteinander sprechen dürfen. Und auch Verständnis dafür aufzubringen, dass eben der kranke Mensch bei den Behandlern oft im Mittelpunkt steht.
André, wie sieht das im Bereich Alkoholkranke aus?
Im Bereich der Alkoholkranken ist es oft so, oder meistens, dass das Thema die Co-Abhängigkeit ist. Co-Abhängigkeit bedeutet, das ist eine dysfunktionale Beziehungsdynamik zu Lasten des nicht abhängigkeitsbetroffenen Menschen. Das heißt, die Bedürfnisse des Abhängigen werden also höher angesiedelt von der nicht abhängigen Person, sodass halt eben seine eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen und er alles dem Wohl des Abhängigen unterordnet. Und da geht es eigentlich schwerpunktmäßig darum, denjenigen zu bestärken, dass er auch seine eigenen Bedürfnisse wieder sieht, wahrnimmt und nicht halt eben durch die Abhängigkeit des Betroffenen komplett untergeht.
Wo treffen sich die Gruppen und wie häufig?
Also die Angehörigengruppe für werbend psychisch kranken Menschen treffen sich einmal im Monat in der Bornstraße 239 ab 18 Uhr immer donnerstags.
Und wie läuft das so ab, so ein Treffen?
Es ist eine offene Gruppe, das heißt, es können auch jederzeit neue Leute zukommen. Es gibt einen kleinen festen Stamm, der häufiger kommt, es kommen aber auch oft Leute dazu. Manche bleiben mehrere Termine, manche kommen auch nur einmal oder zweimal, weil sie dann Fragen vielleicht beantwortet bekommen haben und es ist eine Gruppe, die offen ist. Man spricht einfach miteinander. Ich sitze eher dabei, um das zu moderieren und bestimmte Fragen vielleicht zu beantworten.
Wann und wo trefft ihr euch?
Wir treffen uns einmal im Monat und das ist immer jeder erste Montag in den Räumen der Diakonie in der Sternstraße. Und bei uns ist es nicht ganz so eine offene Gruppe, sondern es ist schon so, dass die Leute sich dann halt eben anmelden sollen. Also wir haben natürlich Kontakt zu den Menschen, das ist jetzt keine große Hürde, aber dass wir auch ungefähr wissen, wie viele Menschen da sind. Weil ich denke, wenn eine gewisse Personenzahl erreicht ist, dann hat auch jeder seinen entsprechenden Redeanteil und kann davon profitieren. Wenn nachher da vielleicht irgendwie 15 Leute sitzen, dann ist aus unserer Sicht es weniger gewinnbringend, weil dann die einzelnen Themen halt eben zu kurz kommen.
Wo und wie kann man Kontakt aufnehmen und sich anmelden?
Also ganz normal über den sozialpsychiatrischen Dienst, Fachbereich Alkohol. Ne? Dann wird man direkt durchgestellt zu einem unserer Mitarbeiter. Wir sind geografisch aufgeteilt. Ich bin jetzt für den Dortmunder Westen zuständig, Hombruch, Kirchlinde. Und dann kann man einfach danach fragen. Das ist gar kein Problem. Dann können wir das halt eben mitteilen.
Mhm. Vielleicht könnt ihr nochmal den Unterschied zu einer reinen Selbsthilfegruppe aufzeigen, die es ja auch gibt, aber die im Gegensatz dazu eben vermutlich nicht professionell so begleitet werden, wenn ich das richtig sehe, ne? Und selbst organisiert sind, auch von Betroffenen immer in der Regel selbst organisiert sind.
Was die Gruppenprozesse angeht, da gibt es gar keinen Unterschied. Mhm. Es ist in beiden Fällen so, dass es einen Rahmen gibt in diesen Gruppen, dass die Menschen offen sprechen können. Das alleine tut den Menschen schon unheimlich gut, dass man weiß, man wird jetzt nicht stigmatisiert durch seine Probleme, sondern das sind alles Menschen, die gleichen Probleme haben. Ne? Das entlastet schon mal ungemein. Mhm. Und es geht auch genau da, wie in jeder Selbsthilfegruppe, darum, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und sich gegenseitig zu stärken.
Ich glaube, der einzige Unterschied zu einer anderen Selbsthilfegruppe ist, dass man eben halt dabei sitzt, auch als in Anführungsstrichen Profi und für bestimmte Fragen vielleicht, die alle in der Gruppe jetzt nicht wissen, man vielleicht mal auch Antworten geben kann und vielleicht auch ja Unsicherheiten aus der Welt räumen kann, die ja immer wieder existieren. Wer ist für was zuständig oder sowas? Das ist oft eine ganz große Frage, auch gerade in der Gruppe, nicht? Wie kann ich da umgehen? Was kann ich machen? Und eben, wie kann ich mich besser abgrenzen? Teilweise auch Fragen eben halt nach Medikamenten oder Ähnlichem, dass man nicht immer antworten kann. Mhm. Wie geht, was haben die für Auswirkungen? Das macht ja auch den Menschen oft Angst.
Was ich persönlich auch noch wichtig finde, wenn in Gruppen, die angeboten werden, ob jetzt für Angehörige oder ja für Menschen mit Abhängigkeit Professionals sind. Ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, weil es gibt auch natürlich kommunikative Dynamiken, wo zum Beispiel eine Gruppe spricht und eventuell sich in der Krankheit bestärkt. Und da ist es gut, einen Professional zu haben, ob jetzt ein Sozialarbeiter oder einen Suchttherapeuten, der irgendwo so als Filter dient und sagt, Moment, wir sind gerade dabei, uns wieder in das dysfunktionale Verhalten hinein zu spiralisieren. Also das finde ich nochmal wichtig und ja, als Unterschied darzustellen, Selbsthilfegruppe, rein bestehend aus Selbstbetroffenen oder eine Gruppe, die moderiert ist, wo wirklich ein Professional dahinter steht und seine Erfahrung einspielen kann. Weil, wie man das so kennt, angenommen, jemand hat ein Problem und man entlastet sich erstmal über die Familie, über Hörensagen, über Klischees, über Nachbarn, Umfeld, Verein, wo auch immer, da gibt es auch gefährliches Halbwissen. Von daher schadet es absolut nicht, die Qualität zu steigern und einen Professional an seiner Seite zu haben.
Hättest du vielleicht für unsere Zuhörer da mal ein Beispiel?
Frage an euch. Warum sollte eine Mutter unzufrieden mit sich sein, wenn der langjährig trinkende Sohn plötzlich abstinent wird? Was geht euch durch den Kopf?
Also ich stelle mir vor, mein langjährig trinkender Sohn wäre auf einmal abstinent. Ja, habe ich lange wahrscheinlich schon vor mir wegschieben können, meine eigenen Probleme und vielleicht auch Unzulänglichkeiten wahrzunehmen. Habe ich lange alles in den Hintergrund rücken können? Und ich glaube, da wird ein großer Teil wegbrechen, an dem ich auch vielleicht mich abarbeiten konnte.
Richtig, die Märtyrerin verliert ihre Rolle. Die Nachbarn, die gesagt haben, Mensch, was für eine tolle Mutter, die alles übernommen hat für ihn. Mann, wie stark muss man denn da sein? Etc. und pp. Und es gibt diese Extremdynamiken bei einigen Menschen, das ist nicht die Regel, aber ich möchte einfach nur mit diesem krassen Beispiel darstellen, wie weit das gehen kann. Und da ist es eben wichtig, dass es Professionals gibt, die vielleicht früh genug einschreiten und sagen, Moment, bis hierhin und nicht weiter und dein Leben geht trotz der Abstinenz deines Sohnes weiter, dass man da auch Optionen aufzeigt. Ja.
Genau, in dem Falle ist professionelle Hilfe unerlässlich. Und die Möglichkeit zu haben, auszuwählen, ob ich in eine mit Profis begleitete Gruppe gehe oder mit Fachpersonen begleitete Gruppe gehe oder ob ich vielleicht eher eine Selbsthilfegruppe aufsuche. Das ist ja doch das Gute, dass jeder da die Entscheidungsmöglichkeit hat und das rausfinden kann.
Viele Co-Abhängige sind so gestrickt, dass ihnen einfach das Fingerspitzengefühl für die eigene Co-Abhängigkeit fehlt. Und sie denken, ihr Handeln wäre gut und richtig, uns zu verstetigen. Parallel dazu kommen die aber mit einem großen Leidensdruck auch irgendwo daher. Und da muss man denen quasi irgendwo so ein Impuls sein in Richtung korrigierende Selbsterfahrung.
Es gibt einen Unterschied noch zwischen den Bereichen der Suchterkrankten und in der Gruppe, die ich begleite, bei psychisch Kranken, da gibt es nicht so viele Angebote. Da meistens die Gruppen sich teilweise bilden, aber auch sehr häufig wieder nach kurzer Zeit dann sich auflösen. Warum das so ist, kann keiner so genau beantworten. Ich kann sein, dass dadurch immer das, dass ich das schon so lange mache, beobachte, dass sie immer wieder wirklich Leute weggehen. Und eben durch die offene Gruppe kommt immer wieder Nachwuchs in so eine Gruppe rein und deswegen hält sie sich, glaube ich, auch sehr lange. Und einmal andere Träger bieten sowas nicht an. In den Krankenhäusern werden teilweise Angehörigengruppen auch mal angeboten. Das Problem ist aber, dass dann die Angehörigen das wirklich auch nur dann wahrnehmen, wenn der Angehörige erkrankt im Krankenhaus ist und dann, sobald er entlassen ist, auch nicht mehr kommen.
Ja, stimmt. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Irgendwie ist es viel präsenter, die Angehörigen von Menschen, die zum Beispiel eine Alkoholsucht haben, als die von jemandem, der eine psychische eine andere psychische Erkrankung hat. Also tatsächlich wäre mir da auch gar nichts Großartiges bekannt.
Ohne jetzt in dem Bereich zu arbeiten, könnte ich mir auch vorstellen, dass halt eben das Spektrum der psychisch Erkrankten deutlich größer ist als das bei der Abhängigkeit, also jetzt zum Beispiel Alkoholabhängigkeit. Wir haben eine Gruppe, ganz klar, Alkoholabhängigkeit, das ist ein Thema, ne? Da weiß jeder, was mit anzufangen. Aber wenn man einfach die Überschrift psychische Erkrankung sagt, dann wird es natürlich schwierig zu sagen, okay, bin ich mit der Depression jetzt auch dabei oder mit meiner Borderline-Störung oder mit meiner Schizophrenie? Dann müsste man vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter drauf gucken, aber ich glaube, das macht es halt eben schwierig, da ein breit gefächertes Angebot für jeden parat zu haben.
Ja, Ralf, wie ist es denn? Welche psychischen Erkrankungen dürfen denn zu dir kommen?
Jede. Das hat André gerade schon gut aufgezählt. Auch diese ganzen psychischen Erkrankungen ist natürlich immer ein Thema, wenn Leute anrufen und sich anmelden oder nachfragen, wenn sie die Flyer gesehen haben, kann ich dann kommen? Mein Mann ist depressiv oder meine Tochter hat eine Borderline-Störung. Ja, es kann jeder kommen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Problematiken, die die Angehörigen haben, völlig losgelöst sind bei den psychischen Erkrankungen, welcher Art die sind. Die haben alle das gleiche Problem. Das größte Problem ist immer wieder, wie kann ich mich gegen meinen Angehörigen abgrenzen? Ich beschreibe die psychische Erkrankung den Leuten immer wie so ein Polyp, nicht, der so ganz lange Fangarme hat und alles in sich reinzieht, nicht, und auffrisst. Und ich glaube, das ist das Problem. Und das ist egal, dann welche psychische Erkrankung das ist.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, auch nochmal gut, ja, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich kann mir auch vorstellen, dass manchmal Leute denken, ja, ist mein Problem überhaupt groß genug, dass ich mich damit beschäftige? Geht es nicht viel eher um meinen Angehörigen, der ja die Krankheit hat? Und genau das ist ja eigentlich auch die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
Gibt es aus eurer Sicht noch irgendwas Wichtiges über die Gruppen mitzuteilen?
Also speziell über die Gruppen würde ich sagen nicht, aber grundsätzlich ein Appell an jeden Menschen, der betroffen ist oder leidet unter der Suchterkrankung oder der psychischen Erkrankung eines Angehörigen oder eines engen Vertrauten. Da müsste man immer mal selber halt eben gucken, dass man auch im Rahmen der Achtsamkeit guckt, wie weit bin ich überhaupt belastbar, und wenn ich merke, es kommt irgendwie eine Grenze, dass ich mir dann auch wirklich die Hilfe hole. Wo auch immer, das sage ich allen Leuten, das ist völlig egal. Es geht gar nicht darum, irgendwie zu sagen, die eine Station ist die beste oder die ist die beste. Wichtig ist nur, dass man sich Hilfe holt. Ne? Und da sollte man sich einfach die Angebotspalette angucken und dann auch mal ausprobieren und gucken, was das Richtige für mich persönlich ist.
Und grundsätzlich könnt ihr auch zu den anderen Angeboten ja beraten, die es so in Dortmund gibt, ne? Wo man sich weitere Hilfe holen kann als Angehörige.
Natürlich, wenn Angehörige anrufen, es gibt dann auch durchaus mal die Möglichkeit, dass jemand sagt, oh mein Gott, die Termine, wo Sie das anbieten, gar nicht möglich, da kann ich nicht, da muss ich arbeiten, verweisen wir immer an die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, wo man dann sich die Informationen holen kann, wo es noch andere Selbsthilfegruppen gibt. Im Bereich der psychisch Kranken, wie gesagt, ist es recht rar. Daher habe ich auch teilweise auch durchaus Leute aus umliegenden Städten.
Ja, ein Aspekt würde mich noch interessieren, und das ist eure Arbeit. Wie geht ihr eigentlich um mit den ganzen Belastungen, die ja auch an euch herangetragen werden? Raphael, wie ist es für dich?
Ja klar, also wir haben Supervision. Im Team Alkohol planen wir eine regelmäßige Intervision, sprich unter uns Kollegen. Das heißt, wir wollen wirklich einen Zeitslot für uns schaffen, wo wir dann sagen, so, wir resetten uns jetzt, was ist bei uns los, was liegt bei einem an. An sich muss ich sagen, für mich persönlich kann ich sprechen, ich bin relativ gut abgegrenzt, was die Geschichten angeht. Das macht einerseits die Berufserfahrung, auf der anderen Seite verstehe ich einfach das auch als Auftrag. Im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versuche ich aufrichtig das Beste zu geben, und mehr kann ich einfach nicht tun.
Wir haben Supervision im Dienst, in jedem Team auch, dass man sich austauschen kann. Man tauscht sich natürlich mit den Kollegen untereinander auch aus. Man muss aber ab und zu auch herzlich lachen. Das ist ganz wichtig für die Psychohygiene, sich auch mal über nette Dinge unterhalten.
Betrifft das auch die Gruppen? Wird auch da gelacht?
In den Gruppen, also für meine Gruppe kann ich sagen, wird sehr viel gelacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wenn es mir oder wenn es oft zu ernst wird, bemühe ich mich, das nun auch unterzuholen, dass man sich noch normal unterhalten kann. Und da ist manchmal vielleicht ein Fallbeispiel, was nicht ganz so krass ist, wie es ist, so hilfreich, dass man die Menschen auch sehen, dass es auch anders gehen kann.
Ja, um die Frage zu beantworten, wie wir selber mit den Belastungen des Alltags umgehen, da kann ich für mich ja nur sprechen. Also dadurch, dass ich ein Team habe von Mitarbeitern, denen ich mich auch öffnen kann, ist es im Prinzip derselbe Effekt wie in einer Selbsthilfegruppe. Auch da sind Professionals logischerweise mit dabei. Deswegen ist das also schon mal eine gute Basis. Und ich finde es immer wichtig auszuloten, okay, habe ich wirklich alles getan, was im rechtlichen Rahmen liegt? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich mich ja dahingehend auch beruhigen und sagen, okay, mehr ist jetzt einfach leider nicht möglich. Die rechtlichen Rahmenbedingungen kann ich nicht verändern und damit sind meine Möglichkeiten irgendwo auch begrenzt. Aber dennoch versuche ich immer alles komplett auszuschöpfen und natürlich auch über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wenn man das für sich so beantworten kann, dass man alles getan hat, dann muss ich sagen, sind die Geschichten, die ich erlebe, die natürlich auch krass sind, auch für mich persönlich gut aushaltbar.
Wunderbar. Ihr habt tolle Abschlussworte jetzt geliefert. Herzlichen Dank für die Einblicke in eure Arbeit, der Angehörigenarbeit. Danke Ralf Bisping, danke André Elchlepp und danke Raphael Duda. Und einen schönen Tag.
Ja, danke schön. Und ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar Menschen auch motivieren könnten, vielleicht auch selber mal in ihre eigene Baustelle zu gucken, wenn sie Angehörige sind. Dankeschön.